Nun, heute wird der Verlauf wie folgt sein. Wir werden Bruder Goldner einige Minuten zur Verfügung stellen, uns zu grüßen, einen kurzen Bericht zu geben, einfach ganz frei zu sagen, was er auf dem Herzen hat. Und dann kommt eine kurze Predigt. Wir haben ein herrliches Zeugnis gehört. Gott segne dich, Bruder Goldner. Gott segne dich. Er hat alle vier Kriege mitgemacht, Offizier im Militär, besonders auf den Golanhöhen, wo die meisten Panzer zurückgeblieben sind. Er war dabei. Immer er war dabei. Und siehe, Gott hat ihn bewahrt. Und auch dafür sind wir dankbar. Er möge ihn segnen und sein ganzes Haus und ihn erhalten, bis er der Bestimmung Gottes so voll und ganz übergeben und auch Israel heilsgeschichtlich wieder eingeordnet und alles zum Abschluss kommt und der Herr als König sein Reich aufrichten kann. Wenn wir so über die Rückkehr Israels nachdenken, dann sagen wir alle, es ist kein Zufall, es ist keine Bedrückung, es sind nicht die Nöte, die mögen auch da sein. Es ist Erfüllung biblischer Prophetie, denn Gott segnet alle Völker auf der ganzen Erde. Wenn Israel gesegnet werden will von Gott, muss es in das Land Israel kommen, um da selbst gesegnet zu werden. Das sind nun einmal die Wege Gottes und die Pläne Gottes, die haben wir so zu respektieren. Und wir sind auch dankbar dafür, dass Gott eine gewisse Ordnung hat und nicht jeder machen kann, was er will, sondern Gott spricht, mein Ratschluss soll zustande kommen und was ich mir vorgenommen habe, das führe ich aus. Wir werden gemeinsam einige Bibelstellen in Kürze betrachten und dann dem Herrn die Ehre geben. Aus Hesekiel 36 lese ich noch eine mit Bezug auf Israel. Hesekiel 36, Vers 24. Ich will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. Wir könnten, was diesen Tatbestand betrifft, eine große Anzahl von Bibelstellen lesen, auch dass es am Ende der Tage geschehen sollte. Und wir kennen oder erkennen daraus, dass wir wirklich in der Endzeit leben und dass Gott mit der Gemeinde zum Abschluss kommt in diesem letzten Zeitalter, um sich dann dem Volke Israel neu offenbaren zu können, damit dann das Wort aus dem Propheten Zacharia erfüllt werden wird, dass sie auf ihn, auf den schauen werden, den sie durchbohrt haben, dann werden sie wehklagen. Zacharia, Kapitel 12, Vers 10. Sodann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen. Und jetzt lese ich nach dem Urtext. Sodass sie auf mich blicken werden, den sie durchbohrt haben und wehklagen werden sie, wie man um den einzigen Sohn wehklagt und bitterlich Leid um ihn tragen, wie man um den Erstgeborenen Leid trägt. Es geht nicht nur darum, dass sie auf irgendjemand blicken werden, der durchbohrt wurde. Es geht darum, dass wir wissen, wer es ist, der durchbohrt wurde, und dass der Herr selber Mensch wurde und uns mit sich selber versöhnt und den Preis dafür bezahlt hat. Ich möchte jetzt aus dem 1. Mose lesen, 1. Mose 15, es sind bekannte Stellen, dennoch soll es eine Vertiefung und Glaubensstärkung für uns alle sein. Wir haben ja im 3. Lied gesungen, zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist im höheren Chor. Hier lesen wir in 1. Mose 15, 2. Teil von Vers 5. Blicke zum Himmel empor und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Dann fuhr er fort, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und der 6. Vers gehört dazu. Da glaubte Abraham dem Herrn, und das rechnete dieser ihm als Gerechtigkeit an. Es geht nicht nur darum, dass wir zum Himmel emporblicken, dass wir Gottes Wort hören. Es gehört dazu, aber ist nicht alles. Wenn wir schon zum Himmel aufblicken und gewürdigt werden, das Wort Gottes zu hören, so lasst es uns glauben, auch wenn es uns unmöglich erscheint. Abraham, blicke zum Himmel empor, zähle die Sterne. Ja, mit Sicherheit vermochte er es nicht. Und dann, so unzählbar wie die Sterne des Himmels und der Sand am Meer, wird deine Nachkommenschaft sein. Dazu lese ich aus 1. Mose, dem 12. Kapitel, um uns einfach zu zeigen, dass Gott die Verantwortung für alle Völker übernommen hat. Und wir sind einbegriffen in diese Segensverheißungen des Herrn, unseres Gottes. 1. Mose 12, Vers 3. Ich will die segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Amen. Nicht nur ein Volk, alle Völker, alle Stämme, alle Sprachen, alle Völker der Erde sollen gesegnet werden. Und wir glauben, dass aus allen Völkern, Sprachen und Nationen das eine Volk Gottes als die große Gemeinde des Allmächtigen hervorgehen wird, bei dem kein Ansehen der Person ist. Doch wir freuen uns darüber. Was für einen Gewinn hätten wir davon, wenn wir als Außenstehende geblieben wären, wie es Paulus in Römer 9 ausführt. Dem Volke Israel wurde der Bund, das Wort, die Verheißungen, alles wurde gegeben und wir alle standen außerhalb. Dann aber merken wir, dass Gott seine Gnade überträgt, dass er sie über alle Grenzen hinaus verteilt in alle Welt, auf das, wie der Prophet Jesaja sagte, alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes sehen. Also, der Herr hat mit dem Volke Israel den Anfang gemacht, um so den Segen auf alle Völker übertragen und kommen zu lassen und am Ende wieder in überströmendem Maße auf Israel. Aus Galater 3 lese ich dazu, aus Galater 3, Vers 8 und 9. Galater 3, Vers 8 und 9. Hier führt der Apostel aus, Galater 3, Vers 8 und 9. Weil aber die Schrift voraussah. Was war die Schrift? Das Wort, das wir eben gelesen haben, das in der Heiligen Schrift dokumentiert ist, wie Gott es dem Abraham sagte. Ich lese noch einmal. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker, um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Halleluja, Amen. Und Vers 9. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Der Glaube ist, worauf es ankommt. Wenn ein Jude die Verheißung, die ihm gegeben wurde, nicht glaubt, kann dieselbe sich nicht in seinem Leben erfüllen. Gott kann nur da handeln, wo das, was er verheißen hat, von einem Volk oder Einzelnen geglaubt wird. Und deshalb steht geschrieben, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es sind auch nicht die Völker allgemein. Man kann nicht sagen, diese Nation oder jene Nation ist eine christliche. Dem Namen nach mag das so sein. Und dann würden wir feststellen, dass in all den christlichen Nationen, ich möchte es nicht übertreiben, aber 95% nach meiner Einschätzung in den Landeskirchen, in den Volkskirchen, in den Taufscheinchristen, dass doch 95% überhaupt keine Verbindung zu Gott haben, kein Heilserlebnis mit Gott gemacht haben, an Gott vorbei leben unter dem Schirm des Christentums, aber nicht unter dem Schirm des Höchsten und im Schatten des Allmächtigen. Sonst wäre Gott ihr Trost und ihre Zuversicht geworden. Versucht einmal mit euren Mitbürgern, die ja dem Anschein nach Christen sind, über Christus zu sprechen. Ja, wo landet ihr da? Da hat man den Eindruck, als spräche man über Dinge, die diesen Leuten ja irgendwie gar nichts bedeuten. Sie haben keine Beziehung dazu. Seht, Gott erwählt, Gott nimmt heraus aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, um daraus ein Bouquet seiner Gemeinde zurechtzustellen. Und es werden weiße, schwarze, gelb und braun darunter sein, wie wir gelesen haben. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind. Nicht die, welche aus der Schweiz kommen, nicht die, welche von hier, von dort her stammen, sondern somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, woher sie auch stammen, die Glauben empfangen durch die Inspiration des inspirierten Wortes, das verkündigt wird, die dann plötzlich gläubig werden, die empfangen den Segen mit dem gläubigen Abraham. Aus Galater 3 möchte ich noch weiterlesen, Vers 21 und 22. Galater 3, 21 bis 22. Steht demnach das Gesetz mit den Verheißungen Gottes im Widerspruch? Nimmermehr. Ja, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das die Kraft besäße, Leben zu verleihen, dann käme die Gerechtigkeit tatsächlich aus dem Gesetz. Ihr merkt, worum es geht. Um neues, göttliches, ewiges Leben. Das Gesetz verdammt ja nur und verurteilt den von Gott getränkten, in Sünde gefallenen Menschen, damit er um Rettung schreien kann und so die Gnade Gottes erlebt, gläubig wird und dann auch selig wird. Gesetz kann nur sagen, das darfst du nicht. Und siehe da, die nicht dürfen, haben übertreten und die dürfen, haben auch übertreten. Keiner war imstande, das ganze Gesetz zu halten. Also musste jemand kommen, der imstande war, das ganze Gesetz zu erhalten, um somit die Strafe, die das Gesetz für unsere Übertretungen rechtmäßig forderte, auf sich zu nehmen, damit wir frei ausgehen könnten. Das ist die Heilsbotschaft unseres geliebten Herrn. Und dann lesen wir in Vers 22. Nun aber hat die Schrift alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit das Verheißungsgut den Gläubigen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus zuteil würde. Hier ist der Glaube personenhaft gebunden. Nicht ein Glaube, der irgendwo in unserer Gedankenwelt schwebt, sondern ein Glaube an den allmächtigen Gott, der sich uns persönlich als Immanuel in Jesus Christus offenbart hat. Wie oft aus meinem Munde hervorgegangen, habe ich gesagt, wer Abraham sah, der sah Abraham. Wer Mose sah, sah Mose. Wer irgendeinen anderen Propheten sah, sah den Propheten. Wer sah wen? Ist die Frage. Wer sah Gott in Jesus geoffenbart im Fleische? Nur diejenigen, denen er sich offenbart hat. Die anderen sagten, wir kennen ihn, seine Mutter, seine Brüder, seine Schwestern, die wohnen alle unter uns. Was steht im Micha geschrieben? Seine Herkunft ist aus den Tagen der Vorzeit. Micha 5, wo geschrieben steht, dass der Erlöser in Bethlehem geboren werden würde. Der Apostel führt es im Hebräerbrief aus, im 7. Kapitel und in Bezug auf Melchisedek und deutet da selbst seinen Namen. Ich lese es euch vor, bezogen auf das Wort, das mit Bezug auf Abraham oder in Verbindung mit Abraham geschrieben wurde. Hier lesen wir von Melchisedek in Hebräer 7. Dieser Melchisedek, nämlich König von Salem. Was ist Salem? Jerusalem. Priester des höchsten Gottes ging dem Abraham entgegen, als dieser von der Besiegung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Wer segnet? Seht, hier musste eine Aufgabe erfüllt werden. Gott ist vieles. Gott ist Schöpfer. Gott ist Erhalter. Gott ist Richter. Gott ist König. Gott ist vieles. Hier ging es darum, das Mahl zu feiern. Melchisedek hatte Brot und Wein und so ging er Abraham entgegen, um das Mahl mit ihm zu feiern. Es heißt dann weiter von Vers 2, dieser teilte Abraham ihm dann auch den Zehnten von der ganzen Beute zu. Zunächst ist er, wenn man seinen Namen deutet, König der Gerechtigkeit, sodann aber auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Er hat keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder einen Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens. Wer kann es sein? Alles hat irgendwann begonnen. Und wenn's am Uranfang war, irgendwann hat alles begonnen. Diese Schöpfung war irgendwann nicht und dann war sie. Aber hier ist einer, der keinen Anfang und kein Ende hat. Er kann nur Alpha und Omega sein, der Erste und der Letzte, in dem alles seinen Bestand hat. Aus Psalm 2 möchte ich das bekannte Wort lesen, Psalm 2 in Verbindung mit der Geburt des Erlösers, der ja Sohn werden musste, damit auch wir Söhne und Töchter werden können. Nur Vers 7 und 8, Psalm 2, 7 und 8. Lasst mich kundtun den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich selbst habe heute dich gezeugt. Fordere von mir, so gebe ich dir die Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Was den Begriff Ratschluss Gottes betrifft, so können wir darüber zum Beispiel im Propheten Jesaja Kapitel 46 Vers 10 nachlesen. Jesaja 46 Vers 10. Ich habe von Anfang an den Ausgang kundgetan und seit der Vorzeit das, was noch ungeschehen war, ich gebiete, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir beliebt, das führe ich aus. Gott hat es einfach so gefügt, er hat einen Ratschluss gefasst und in diesen Ratschluss sind auch die Völker mit einbezogen. Ich möchte das aus Jesaja 65, Vers 1 bis 3 lesen. Jesaja 65, 1 bis 3. Ich bin zu erkunden gewesen für die, welche nicht nach mir fragten, und bin zu finden gewesen für die, welche mich nicht suchten. Merkt ihr, worum es geht? Es gab Menschen, die keine Beziehung zu Gott hatten, die ihn nicht suchten und deshalb auch nicht finden konnten, die nicht von ihm gezogen wurden. Lass mich das vielleicht gleich aus Hosea ergänzen. Ihr kennt ja diese Stellen. Hosea, hier steht in Kapitel 1, Hosea Kapitel 1, die beiden letzten Verse und dann auch Kapitel 2. Hosea 1, Vers 8 und 9. Als sie dann die ungeliebt entwöhnt hatte, wurde sie nochmals guter Hoffnung und gebar einen Sohn. Da sagte der Herr, gib ihm den Namen nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mein Volk und ich gehöre nicht zu euch. Es gab also Völker, die Gott nicht angehörten, die nicht sein Eigentum waren, nicht mein Volk. Und dann in Kapitel 2, im zweiten Teil, lesen wir Kapitel 2 im zweiten Teil von Vers 1. Ihr seid nicht mein Volk, werdet aber Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Man könnte in der Tat eine große Anzahl von Bibelstellen lesen und immer wieder neu beweisen oder auf den Leuchter stellen, in welch einer Weise Gott wirklich im Alten Testament schon alles geordnet hat. Darüber bedarf es keine Diskussion. Wenn wir nur Gnade vor Gott gefunden und erleuchtete Herzensaugen bekommen haben, um in diesen göttlichen Ratschluss hineinsehen zu können. Es gibt aber tatsächlich mehr Menschen, die den Ratschluss Gottes verdunkeln, im Vergleich zu denjenigen, die ihn erhellen. Da erging ein Wort des Herrn an Hiob, ein sehr großer Tadel, in Hiob 38. Hier lese ich aus Hiob 38, Vers 1 und 2 und dann noch 31 bis 33. Hiob 38, 1 und 2. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturme heraus folgendermaßen: Wer ist's, der da den Heilsplan Gottes verdunkelt mit Worten ohne Einsicht? Auf, gürte dir die Lenden wie ein Mann, so will ich dich fragen, und du belehre mich. Es gibt Menschen, bei denen hat man den Eindruck, dass sie aus dem Vollen schöpfen und dass sie sogar den Höchsten belehren könnten. Und hier wird der Tadel ausgesprochen vom Herrn selber aus dem Wettersturm. Hiob ist die Adresse. Ein Gottesmann, ein geprüfter Gottesmann, der ausrufen konnte: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und trotzdem ging alles hin und her. Die Prüfungen lasteten schwer auf ihm. Und siehe da, der Herr spricht zu ihm aus dem Wettersturme heraus und fragt: Wer ist's, der da den Heilsplan Gottes, nicht seine eigenen an, sondern den Heilsplan Gottes? Ihr Lieben, wir müssen begreifen, dass Menschen, die Gott gehören, die gehören in den Heilsplan Gottes hinein. Wir reden ja nicht nur von einer Sache. Wir gehören in die Sache hinein. Wir sind ein Teil dieser Sache Gottes, die in diesen Tagen vor sich geht und zur Vollendung kommen wird. Also, wer ist, der da den Heilsplan Gottes verdunkelt mit Worten ohne Einsicht? Auf, gürte dir die Lenden. Ja, wer könnte schon Gott belehren? Und dann hat Gott es dem Hiob noch wie einen Denkzettel auf den Weg mitgegeben. Kapitel 38, Vers 31, 32 und 33. Hier steht: Vermagst du, die Bande des Siebengestirns zu knüpfen oder die Fesseln des Orion zu lösen? Lässt du die Bilder des Tierkreises zur rechten Zeit hervortreten? Und leitest du den großen Bären samt seinen Jungen? Kennst du die für den Himmel gültigen Gesetze? Oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Hier ging der Herr mit Hiob aber sehr ins Gericht, denn ihr wisst ja, die drei sogenannten Freunde, die ja nichts als Vorwürfe zu sagen hatten, und Hiob war schon in Not, und je mehr sie ihm sagten, umso größer wurde doch seine Not. Er brauchte eine Antwort, nicht einen Tadel nach dem anderen. Wenn jemand in Not ist, dann muss man ihn nicht noch treten, dann muss man ihm helfen, sich unter ihn beugen und gemeinsam zu Gott rufen, damit der Herr helfen kann. Wir sehen, dass Gott hier von seiner Allmacht spricht. Bist du es, der die Bande des Siebengestirns zu knüpfen hat? Bist du es, der die Fesseln des Orion lösest? Lässt du die Bilder des Tierkreises? Auch das steht in der Bibel. Habt ihr es gemerkt? Auch das steht in der Bibel. Lässt du die Bilder des Tierkreises zur rechten Zeit hervortreten? Und leitest du den großen Bären samt seinen Jungen? Dann kommt das Allerwichtigste. Dieser Hiob hatte ja immer auf jede Rede, die an ihn adressiert war, auch eine Gegenrede und Antwort. Und hier wird er gefragt: Kennst du die für den Himmel gültigen Gesetze? Das ist eine gute Frage. Heute gibt es genügend Bibeldeuter und Ausleger, wenig Ausleber, wenig, die ausleben, was in der Bibel geschrieben steht. Aber die Deuter gibt's genug. Nicht nur Zeichendeuter und Sterndeuter, Wetterdeuter. Es gibt auch genügend Bibeldeuter. Aber wenige sind von Gott berufen und erleuchtet, um wirklich das zu erkennen, worum es geht, wovon Gott durch Prophetenmund gesprochen und im Alten und Neuen Testament denen vor Augen führte, die es glauben können. Und Paulus schreibt ja, das Evangelium von Jesus Christus ist den Juden eine Torheit, denn die Griechen, ja, was wollen sie? Sie wollen Weltweisheit. Die Juden wollen Zeichen. Alles geschah. Zeichen und Wunder geschahen. Es genügte nicht. Kennen wir die für den Himmel gültigen Gesetze? Haben wir begriffen, dass Gott uns ein Handbuch, die Anweisungen mit auf den Weg gegeben hat? Die Beschreibung, wie alles zu geschehen hat? Unser Gott ist ein treuer Gott. Hiob war es, der den Heilsplan Gottes mit Worten ohne Einsicht verdunkelt hat. Wer den Heilsratschluss Gottes erleuchtet haben möchte, enthalte sich der eigenen Worte und Kommentare, sondern lasse sich vom Geiste Gottes von Wort zu Wort, von Schriftstelle zu Schriftstelle, vom Alten zum Neuen, vom Neuen zum Alten leiten. Und siehe da, dann wird für uns ein Gesamtbild entstehen von dem ganzen Heilsratschluss unseres Gottes, der uns aus Gnaden verkündigt wurde. In Apostelgeschichte, dem 20. Kapitel, hat es Paulus noch einmal zum Ausdruck gebracht. Apostelgeschichte, Kapitel 20, von Vers 25 bis 27. Und jetzt seht, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht wiedersehen werdet. Ihr alle, unter denen ich mich als Prediger des Reiches bewegt habe, ich gebe euch am heutigen Tage die feste Versicherung, dass ich den Tod niemandes auf dem Gewissen habe, denn ich habe es an mir nicht fehlen lassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also, worin lag die Gewissheit? Worin bestand sein gutes Gewissen? Womit wollte er vor Gott treten? Damit, dass er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat und somit den Hörern und den Lesern die Möglichkeit gab, Anteil an dem zu haben, was Gott hier auf dieser Erde tut. Wir gehen noch zu Römer Kapitel 11. Ein sehr herrliches Wort. Kein anderes Kapitel vergleichbar mit diesem, wenn es um den Aufschluss geht, um die Klarheit, was das Volk Israel betrifft und die Völker. Römer Kapitel 1, wir lesen von Vers 1 bis 6 und dann von Vers 11. So frage ich nun, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Keineswegs. Ich bin doch auch ein Israelit aus Abrahams Nachkommenschaft, aus dem Stamme Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk, das er zuvor ersehen hat, nicht verstoßen. Oder wisst ihr nicht, was die Heilige Schrift bei Elia sagt, als dieser vor Gott gegen Israel mit der Klage auftritt: Herr, Deine Propheten haben sie getötet, deine Altäre niedergerissen, ich bin allein übrig geblieben, und nun trachten sie mir nach dem Leben. Aber wie lautet die göttliche Antwort an ihn? Und hier möchte ich einen Augenblick stehen bleiben. Nicht nur, wie lautet die göttliche Antwort an ihn? Die göttliche Antwort an ihn gerichtet ist die göttliche Antwort für dich und für mich. Denn das Wort ist an uns alle gerichtet. Und so ist dieses unser aller Antwort. Aber wie lautet die göttliche Antwort an ihn? Ich habe mir noch 7000 Männer übrig behalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Ebenso ist es nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. Ist er es aber durch Gnade, so ist er es nicht mehr aufgrund von Werken, sonst würde ja Gnade keine Gnade mehr sein. Auch mit dem Volke Israel wird es die Gnade sein und nicht das Gesetz. Gnade und nochmals Gnade nach dem Wort des Herrn, das er Mose zugerufen hat. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Jetzt das Verhältnis und der Übergang vom Judentum zu den Nationen und dann wieder zurück von den Nationen zu den Juden, das lesen wir in Römer 11 von Vers 11. So frage ich nun, sind sie etwa deshalb gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen sollten? Keineswegs. Vielmehr ist infolge ihrer Verfehlung das Heil den Heiden zuteil geworden. Das soll sie wiederum zur Nacheiferung reizen. Lasst mich hierbei stehen bleiben, und zwar nur einen Augenblick. Es muss der Zeitpunkt mit der neutestamentlichen Gemeinde kommen, der eine Eifersucht in Israel hervorruft, der Gemeinde gegenüber. Die Dinge, die übernatürlichen Dinge, die Gott der Herr vor Entrückung der Brautgemeinde tun wird, werden so gewaltig sein, dass Israel zur Nacheiferung gereizt wird durch das, was Gott tun wird. Nun gut, lesen wir weiter. Gott hat Wege und Mittel und wird alles herrlich hinausführen. Ich lese es getrost noch einmal. Das soll sie wiederum zur Nacheiferung reizen. Wenn aber schon ihre Verfehlung ein reicher Segen für die Menschheit und ihr Zurückbleiben ein reicher Segen für die Heiden geworden ist, um wie viel segensreicher wird ihre Vollzahl sein? Merkt ihr, worum es geht? Die Vollzahl, dieses Wort steht ja dann noch einmal so schön geschrieben, dass wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird, danach wird Israel in der Gesamtheit gerettet werden. Noch einmal, um wie viel segensreicher wird erst ihre Vollzahl sein? Jetzt werden wir adressiert, euch Heiden, aber sage ich, gerade weil ich Heidenapostel bin, tue ich meinem Dienst umso größere Ehre an. Ob ich vielleicht meine Volksgenossen zur Nacheiferung reizen und einige von ihnen zu retten vermag. Denn wenn schon ihre Verwerfung zur Versöhnung der Welt geführt hat. Was wird da ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? An welches Wort aus dem Alten Testament denkt ihr jetzt? Bitte? An welches Wort aus dem Alten Testament denkt ihr jetzt? Ich lese diesen Teil noch einmal, Vers 15. Denn wenn schon ihre Verwerfung zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird da ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wir kennen das Wort aus Hosea 5, die letzten Verse, und dann Hosea 6, die ersten Verse. Hier steht's im prophetischen Wort geschrieben. Hosea 5, 15 und 16. Ich will davongehen, mich an meine Wohnstätte zurückbegeben, bis sie sich schuldig fühlen und mein Angesicht suchen. Wenn sie in Not sind, werden sie ernstliches Verlangen nach mir tragen und sprechen: Kommt, lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat uns zerrissen und wird uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen und wird uns auch verbinden. Schon nach 2 Tagen wird er uns genesen lassen, am 3. Tage uns wieder aufleben lassen, dass wir vor seinem Angesicht leben. Ist das nicht ein herrliches Wort? Das hat Gott gesprochen durch den Mund des alttestamentlichen Propheten. Ich sag's euch, wie es ist. Gott ist ein allwissender Gott. Er konnte von Ewigkeit her festmachen und bestimmen, was geschehen würde, und den gesamten Verlauf im Voraus niederschreiben lassen, weil er der Lenker und Bestimmer dieses ganzen Verlaufes ist. Amen. Glauben wir das alle? Aber selbstverständlich, Gott plant doch nicht erst heute. Sein Plan ist ein ewiger Plan. Auch der herrliche Gedanke: Am 2. Tage will ich sie heilen und verbinden und am 3. Tage ihnen wieder helfen, so dass sie vor meinen Augen leben. Ein Tag bei Gott wie unsere 1000 Jahre. So steht's im Psalm. So steht's in 2. Petrus 3. Ein Tag bei Gott wie unsere 1000 Jahre. 2000 Jahre vergingen. Am 3. Tage wird Gott helfen, Leben aus den Toten. Ich darf es noch einmal betonen, mein geliebter Bruder Goldner, die Juden, ob aus Russland, Äthiopien, aus der ganzen Welt, kehren zurück, weil Gott sie zieht. Warum sind sie nicht schon vor 500 Jahren gekommen? Warum nicht schon früher? Jetzt ist die Zeit und deshalb kommen sie jetzt, weil Gott sich ihnen dort offenbaren wird. So steht zum Beispiel in Sacharja 4. Wir können nicht jetzt darauf eingehen. Also, Gott wird sein Volk Israel neu auf den Platz stellen, wohin es gehört. Und beides, die Gemeinde und Israel, hat ein und dieselbe Wurzel. Und das lese ich euch jetzt hier vor aus Römer, dem 11. Kapitel. Ich lese eben im Blick auf das Wort aus dem Propheten Hosea den 15. Vers noch einmal und fahre dann fort. Denn wenn schon ihre Verwerfung zur Versöhnung der Welt geführt hat, lasst mich's hier sagen, die Versöhnung geschah am Kreuz auf Golgatha. Aber zunächst hat der Herr doch gesagt: Geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Den Weg zu den Heiden schlagt nicht ein. Und dann musste erst der Augenblick kommen, wo das eine zu Ende ging und das andere begann. wie es Paulus dann in Apostelgeschichte im 13. Kapitel darlegt und sagt, jetzt hat das Wort die Gültigkeit, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht und so weiter. Und dann steht, als die Heiden das hörten, waren sie froh und so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Diese von Gott am Kreuz auf Golgatha vollbrachte Versöhnung mit der ganzen Menschheit hat seinen heilsgeschichtlichen und ihren heilsgeschichtlichen Lauf genommen und dafür sind wir dankbar. Was wird da ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ich lese weiter. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so ist es auch die ganze Teigmasse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn nun aber einige von den Zweigen herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaumzweig warst, unter sie eingepfropft worden bist und dadurch Anteil an der Wurzel, die dem Ölbaum die Fettigkeit schafft, erhalten hast, so rühme dich deswegen nicht gegen die Zweige. Tust du es dennoch, so bedenke wohl, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Man kann dieses Wort nicht ausschöpfen. Wer ist diese Wurzel? Lest es in Offenbarung 5. Die Wurzel und der Spross Davids. Es wird ein Ross entspringen, oder ein Reis, besser gesagt im heutigen Deutsch. Ihr könnt es ja nachlesen im Propheten Jesaja. An zwei Stellen deutlich niedergeschrieben worden. Er ist beides. Die Wurzel und der Spross Davids. Auf ihm ist alles gegründet. In ihm ist alles zusammengefasst worden. Juden und Heiden, alle, die im Programm Gottes sind, stehen auf dem gleichen Offenbarungsboden Gottes und werden von derselben Wurzel genährt. Denn der Saft geht doch und kommt durch die Wurzeln und geht bis in die Zweige hinein. Der Saft geht ja an keinem Baum aus den Zweigen in die Wurzeln, sondern er kommt durch die Wurzeln und gibt jedem Baum das Leben und die Frucht, die daran später zu finden ist. Also, Gott hat mit Israel den Anfang gemacht, mit Jesus. Was wurde dem Stamme Juda verheißen? Aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei. Er wird das Esel füllen, an den Weinstock binden. Alles steht schon geschrieben im Alten Testament. Und so danken wir Gott dem Herrn, dass auch wir getragen und genährt werden. Wir mögen uns manchmal dörr oder dürr vorkommen, ohne richtiges Leben zu haben. Lasst es mich sagen, Gottes Wort ist Geist und Leben, wo immer es im Glauben aufgenommen wird und der Herr den schuldigen Dank empfängt, da wird es Frucht bringen und nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Mit dem Volke Israel hat Gott begonnen. Mit dem Volke Israel wird er enden. Dazwischen liegt die Zeit für die Gemeinde aus allen Sprachen und Nationen. Dazu lese ich nur noch Römer Kapitel 11. Ich könnte Apostelgeschichte 15 und einige andere Stellen lesen. Römer Kapitel 11, Vers 25. Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Halleluja, Amen. Nicht für immer, sondern bis zu der Zeit, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht: Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird Jakob von allem gottlosen Wesen freimachen. Und darin wird sich ihnen der von mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Ach, wir könnten weiterlesen, immer weiterlesen und uns darin vertiefen. Fassen wir es zusammen. Gott hat einen Plan mit seinem Volke, mit dem Volke Israel als Gesamtheit. Und auch in der Gesamtheit gibt es zunächst einmal den auserwählten Teil, wie es auch in der Gemeinde Berufene und Auserwählte gibt. Die einen werden an der ersten Auferstehung Anteil haben, die anderen an der zweiten. Alles ist von Gott schön und übersichtlich geordnet worden. Und wir sehen es eigentlich ja vor unseren Augen zur Erfüllung kommen, dass Gott sein Volk heimbringt, wie er schon durch Mose im 5. Mose im 5. Kapitel hat sagen lassen, dass Israel unter die Nationen zerstreut und dann wieder gesammelt werden wird. Wir leben in dieser Zeit, von der auch unser Herr sprach und sagte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. Wir sind die Generation, die nun das alles miterleben darf. Und wie freuen wir uns, dass Gott das Volk Israel sammelt. Wie freuen wir uns, dass der Herr seine Gemeinde baut, aus allen Kirchen und Freikirchen, aus allen Konfessionen und Denominationen ruft er Menschen heraus, Menschen, denen er sich offenbaren, sein Wort und seine Verheißungen anvertrauen kann, die seine Bundesschließung ernst nehmen, die Vergebung der Sünden und neues Leben vor Gott empfangen. Und so ein Teil der göttlichen Heilsgeschichte in unseren Tagen werden, um die Vollendung mitzuerleben. Genauso freuen wir uns darüber, dass das Volk Israel zurückkehrt. Wir sind ja mit keinem Volk auf Erden so verbunden wie mit Israel. Es gibt kein Gotteskind, das mit dem eigenen Land und der eigenen Regierung so identifiziert und so verbunden wäre wie mit dem Volk Israel. Für jeden Staatsbürger dieser Erde, so er denn ein wahres Gotteskind ist, steht Israel an erster Stelle. Und dann erst kommt meinetwegen die Nation, zu der man gehört, oder so man sie schon mal gewechselt hat, die Nation der eigenen Wahl. Also, wir segnen von Herzen Israel im Namen des Herrn, unseres Gottes. Und wir wünschen uns auch den vollen Segen des allmächtigen Gottes in diesen Tagen, damit erfüllt werde, was wir gelesen haben, dass die Vollzahl aus den Heiden hineinkommt. Zum Abschluss muss alles kommen und dann wird der Herr aus Zion, aus Zion. Ach, wie viele Stellen könnte ich jetzt noch aus dem Alten und dem Neuen Testament lesen. Ich kann nur eins sagen. Gepriesen sei der Herr, der allmächtige Gott, der uns seinen Willen und seinen Ratschluss so geoffenbart hat, eine Übersicht und Einsicht geschenkt hat. Und wir denken nicht daran, mit eigenen Worten über das, was Gott gesagt und verheißen hat, zu sprechen, sondern wir nehmen Schrift und nochmal Schrift und lassen Gott immer und immer wieder zu Worte kommen, dass er uns belehre und wir über das informiert werden, nämlich von ihm aus, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Dann wird keiner mehr hin und her gerüttelt und geschüttelt, von keinem Wind der Lehre mehr bewegt, felsenfest gegründet. Und siehe da, wir spüren, die Wurzel trägt uns. Wir werden getragen. Die Wurzel nährt uns. Auch heute will Gott neu belieben. Heute will er neu segnen. In alle Zweige soll sein Leben hindurchdringen, auf dass wir Frucht bringen zur Ehre seines Namens. Amen.